Ja, wir wollen heute uns wieder ein Stückchen mehr mit dem Römerbrief beschäftigen. Ich habe die Verse angegeben, die über unserer Bibelarbeit stehen sollen. Am Dienstag, das Thema heißt Abraham, Vertrauen als Erfolgsrezept. Abraham, Vertrauen als Erfolgsrezept. Und dazu habe ich die Verse aus Kapitel 4, 1 bis 5 und dann 15 bis 5, Kapitel 5, Vers 5 angegeben. Bevor ich diese Verse mit uns lesen möchte, will ich darauf hinweisen, dass ich hier die Übersicht über den Römerbrief, die Gliederung über den Römerbrief und die sechs roten Fäden durch den Römerbrief fotokopiert habe und lege sie hier vorne aus. Und dann können sich diejenigen, die sich gestern gemeldet haben, die gerne ein Exemplar davon haben wollen, hier eines abholen nach der Stunde. Dann möchte ich auch noch die Gelegenheit geben, nicht jedes Mal, aber gestern hatten mich auch noch zwei angesprochen, wegen den Punkten, die ich erwähnt habe. Sie erinnern sich, die Gefahren für gute Menschen, da hatte ich einige Punkte erwähnt und ich habe die jetzt auf einem Blatt zusammengefasst. Und ehe ich dann zwei Exemplare fotokopiere, wollte ich vorher nachfragen, ob da noch bei anderen Interesse ist, weil dann werde ich gleich entsprechend mehr fotokopieren davon. Darf ich gerade um ein Handzeichen bitten, wer das auch gerne haben möchte, damit ich ungefähr einen Überblick habe. Ja, ich glaube, ich habe so ungefähr gezählt und dann werde ich einige Kopien machen und werde die dann morgen mitbringen und auslegen. Wir lesen nun zusammen aus dem Römerbrief, fangen im vierten Kapitel an, Römer Kapitel 4, die Verse 1 bis 5 und dann ab Vers 15. Kapitel 4, Vers 1. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch gefunden habe? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut und der Lohn nicht angerechnet, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Ich überspringe einige Verse und lese weiter ab Vers 15. Denn das Gesetz bewirkt Zorn, aber wo kein Gesetz, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade, das ist auch keine Übertretung. Darum ist aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit der Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so sollte dein Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben, sah er nicht sein eigen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre war, noch das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war voller Gewissheit, dass er das, was er verheißen bekommen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus dem Tode auferweckt hat, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Ich lese noch bis Vers 5 aus Kapitel 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsal, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. In diesem Kapitel, das fängt schon, das wird uns ganz deutlich, nur wenn wir es das erste Mal gelesen haben, da geht es um Abraham. In den vergangenen Kapiteln, da hatte sich Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom ja auseinandergesetzt mit zwei Typen von Menschen, die es gibt. Wir könnten sogar sagen, eigentlich mit vier Typen von Menschen. Da sind nämlich einmal diejenigen, die nach dem Gesetz der Werke leben, die ihre Gerechtigkeit vor Gott durch ihre guten Taten, durch ihr gutes Leben erreichen wollen. Und da haben wir uns ja gestern und vorgestern auch mit auseinandergesetzt, zu sehen, dass vor Gott gute Werke anerkannt werden. Wir haben es gelesen, Gott freut sich darüber, wenn wir gute Werke tun. Auch wenn ein Ungläubiger gute Werke tut, freut auch Gott sich darüber. Nur, sagt Paulus, das genügt nicht, um zu Gott zu kommen. Das ist nicht der Punkt, an dem wir uns den Zugang zum Himmelreich Gottes, zur Herrlichkeit Gottes erkaufen können, indem wir diesen Zugang erzwingen können. Gute Werke sind gut, aber sie sind nicht gut genug dafür. Sie sind nicht das Mittel, um das zu erreichen. So wie ich sagen kann, Apfelsaft schmeckt vielleicht ganz gut an einem warmen Sommertag, aber um mit meinem Auto nach Frankfurt zu fahren, dazu taugt der Apfelsaft nichts. Wenn ich den in den Tank schütte, dann fährt mein Auto trotzdem nicht, obwohl das noch so guter Apfelsaft ist. Und genauso will Paulus in den Versen, Kapiteln, die wir vorher gelesen haben, sagen, es ist gut, wenn die Menschen sich nach den Geboten Gottes richten. Aber um vor Gott Gerechtigkeit zu bekommen, um Zugang zu Gott zu bekommen, dafür taugen die guten Werke nichts. Denn wer sich auf die guten Werke beruft, wer sich auf sein gutes Leben beruft und sagt, ich bin doch ein guter Mensch, vor dem, der wird einmal vor Gott stehen und da wird Gott ihn verurteilen, nicht für das Gute, nein, sondern für die Sünde in seinem Leben. Und dann haben wir gesehen, gibt es die andere Gruppe von Menschen, die sie richten sich auch nach einem Gesetz, aber nach dem Gesetz der Gnade, nach dem Gesetz des Glaubens. Diese Menschen vertrauen darauf, dass Gott ihnen ihre Sünden, ihre Übertretungen nicht anrechnet, weil Jesus Christus die Stelle ausgetauscht hat. Er stand an meiner Stelle, stand an der Stelle der Menschen, die das angenommen haben und hat gesagt, ich lasse mich für diese Sünden bestrafen. Man kann es richtig sagen, es ist wie ein Stellvertreter, wie ein Austausch, hier stehe ich, da steht Jesus, ich bin von der Sünde belastet, ich müsste sterben, Jesus ist rein und sündlos, er müsste nicht sterben und er geht an meine Stelle, stirbt dort für mich und ich kann sozusagen mit ihm tauschen und bin dann an seiner Stelle gereinigt worden. Dann hat Paulus diese beiden Gruppierungen aufgezählt, die, wir erinnern uns, die Heiden und die Juden oder die Griechen und die Juden. Und da haben wir uns auch mit etwas beschäftigt. Das sind alles diese beiden, die sowohl unter dem Gesetz der Werke als auch unter dem Gesetz des Evangeliums des Glaubens stehen. Und das sind einerseits diejenigen, die schon sehr viel vom Glauben wissen, die Juden, die das Alte Testament bekommen haben, die viel erlebt haben mit Gott in der Geschichte ihres Volkes. Und das sind die Heiden, denen das alles fremd ist, denen aber Gott doch in ihr Gewissen hineinspricht und die durch die Natur erkennen, dass da ein Schöpfer, ein Gott sein muss, dem sie gehorsam schuldig sind. Wir haben jetzt also diese Typen gesehen, wir haben gesehen, wie reagieren die Menschen auf den Anspruch Gottes. Und heute, da führt uns Paulus ein Beispiel vor Augen. Ein Menschen, bei dem er zeigen will, wodurch ist denn nun Abraham vor Gott gerecht gesprochen worden. In 1. Mose 15, Vers 6 lesen wir, eben Abraham glaubte dem Herrn und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ein Rabbi zur Zeit Jesu, Rabbi Shemia, hatte dann zu diesem Glauben des Abraham geschrieben, der Glaube, mit dem Abraham ihr Vater an mich glaubte, also an Gott glaubte, reichte aus, dass ich das Meer vor ihnen teilte, wie es heißt, und er glaubte Gott und er rechnete es ihm am Meer, in Klammern, zu, sodass seinen Kindern Gnade widerfuhr. Das ist dann die Anwendung, die auch die Juden damals gemacht haben, in diese Zeit, in die Paulus dort hineinspricht. Aber es gab dann die andere Gruppe der Juden, die gesagt haben, nun, Abraham ist doch das typische Beispiel von jemandem, der durch seine Taten, der durch seine Werke gerecht worden ist. Denn was hat er nicht alles getan? Was hat er nicht eingesetzt für Gott? War er nicht ein guter Mensch gewesen? Und dann führt eben Paulus hier den Hinweis, den Versuch, den Beweis zu führen, auch gerade mit der Stelle eben aus 1. Mose 15, Vers 6, wo dann geschrieben steht, Abraham glaubte dem Herrn und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Für die Menschen, an die Paulus schreibt, war das natürlich ein wichtiger Punkt. Insbesondere, wie wir uns vorstellen können, für die Juden. Weil für die Juden war ja Abraham der Stammvater des Volkes Israels. Nicht nur das Vorbild im Glauben, sondern auch derjenige, durch den Israel überhaupt entstanden ist. Abraham, Isaak und Jakob, eben dann die Söhne und Enkel von Abraham. Paulus setzt sich damit auseinander und versucht nun aufzuzeigen, wenn Abraham tatsächlich aus den Werken gerecht geworden wäre, dann hätte er sich vor Gott rühmen können, dann hätte er ein Anrecht gehabt, von Gott errettet zu werden. Aber eben, ich habe schon den Vers erwähnt, auf den er sich bezieht, aus dem 1. Mose, wo dann deutlich eben aus 1. Mose 15 wir nachlesen können, dass Abraham aus Glauben vor Gott gerechtfertigt wurde. In Galater 3, Vers 6 lesen wir das ähnlich, da greift Paulus das noch einmal auf und da schreibt er, ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, so sollen auch wir glauben. Es gibt einige andere Verse, wo er das ebenfalls sich noch darauf bezieht und Abraham ebenso als Vorbild zitiert. In Vers 4 aus dem 4. Kapitel des Römerbriefes, in dem wir sind, da steht dann, dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Also hier versucht er ja auch damit noch ganz deutlich die beiden Seiten aufzuführen. Wenn Abraham durch seine Werke gerechtfertigt wurde, dann würde das ja heißen, hier würde, sagt Paulus, ich habe Unrecht. Dann ist es ja doch möglich, durch seine Werke, durch das Gesetz der Werke zu Gott zu kommen und Gerechtigkeit vor Gott zu finden, von Gott angenommen werden zu müssen. Dann lesen wir weiter in Vers 5, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den, der den Gottlosen rechtfertigt, glaubt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Hier also die andere Gegenüberstellung. Wir sehen wieder diese beiden Positionen, die versucht jetzt Paulus an dem Abraham zu zeigen. Entweder habe ich das Recht darauf, zu Gott zu kommen durch meine guten Werke, oder ich bin auf die Gnade angewiesen, die mir Gott zuteil werden lässt, wenn ich darauf vertraue, dass dieser Jesus Christus an meiner Stelle gestorben ist. Wir wollen etwas in das Leben des Abraham hineinschauen, um dann an einzelnen Punkten, die hier Paulus auch aufführt, zu prüfen, wie und wodurch ist denn Abraham eigentlich gerechtfertigt worden. Und dann fangen wir an mit der Berufung Abrahams, mit dem ersten Ruf an Abraham. Das lesen wir in 1. Mose Kapitel 12 ab Vers 1. 1. Mose Kapitel 12 ab Vers 1. Eben, er ist ja mit seinem Vater Terah eben aus Ur in Chaldea nach Haran gezogen. Und dann heißt es ab Vers 1, und Jahwe und Gott, der Herr, sprach zu Abraham, gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen werde. und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder eben wie Paulus hier hinterher zitiert, alle Völker der Erde. Und Abraham ging hin, wie Jahwe zu ihm geredet hatte und Lot ging mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Das ist der Anfang der Geschichte Abrahams, wie wir sie in der Bibel niedergeschrieben finden. Und da ist jetzt die Frage, was ist hier das Besondere von Abraham? Wird hier gesagt, er war ein ganz vorbildlicher, moralischer Mensch. Er hat viel Geld gespendet für die Armen. Er hat jeden Tag gebetet. Ich denke, er wird es wahrscheinlich getan haben. Aber das finden wir hier alles nicht. Das Entscheidende, was bei Abraham gewesen war, er hat die Stimme Gottes gehört und er hat vertraut, dass das, was Gott ihm verheißen hat und den Auftrag, den er ihm gegeben hat, dass das stimmt. Hatte er einen Beweis dafür? Hatte er irgendetwas, was er festhalten konnte? Gar nichts. Er hatte bloß die Stimme Gottes gehört, hat sich darauf verlassen und hörte jahrelang nichts mehr danach. Er hatte keine Bibel, wo er nachlesen konnte, wie wir das heute haben, hier über 1000 Seiten eben den Willen und das Wort Gottes, sondern er hatte einfach nur darauf gehört und hatte darauf vertraut. Ja. Vor Ur in Chaldea. Ja, doch, das wissen wir ja heute eben von den Chaldeern, eben von denen sind hinterher die Sumerer und Babylonier beeinflusst worden und die hatten mehrere Götter, ja. Das war also hier noch was ganz Außergewöhnliches, Abraham hat erkannt, das ist nicht irgendeine Stimme, das ist nicht irgendein Gott, der da zu mir spricht, sondern das ist der Gott Himmels und der Erden. Ne? Aha. Ja, also da müssen wir etwas tiefer in die Geschichte Israels einsteigen und sehen, dass es ja immer wieder Verführung gegeben hat. Sowohl schon zu dieser frühen Zeit als auch später im Volk Israel. Und das war nicht richtig, was dort auch mit den Hausgöttern gewesen war. Das hat Gott nicht gut geheißen, dort eben andere Götter anzubeten. Das galt damals auch schon, auch wenn das noch nicht in den 10 Geboten in der Form festgeschrieben war. Aber diese Gefahr, in der Menschen stehen, statt des einzigen Schöpfers, des einzigen Gottes anderes anzubeten, da warnt uns Paulus hier auch gerade davor, das haben wir ja vorher im Römerbrief gelesen, dass das eine Tendenz ist im Menschsein drin, dass die Menschen leicht dahin tendieren, statt dieses einen Gottes, weil man den ja nicht sehen kann, den nicht anfassen kann, den nicht irgendwie sicher in der Hand haben kann, irgendwas anderes an die Stelle zu tun. Und das ist nicht erst, als Paulus das geschrieben ist, das ist auch nicht erst, seitdem es die 10 Gebote gegeben hat, sondern da schreibt Paulus, das ist ja bei den Heiden genauso wie bei den Juden, das ist bei denen, die von Gott wussten und auch bei denen, die nicht die Bibel gehabt haben, der Fall. Und das ist auch schon da der Fall. Ja. Also das als Hintergrund, da können wir sagen, es ist noch etwas schwieriger sogar dadurch. Man sieht, dieses ganze Umfeld, da gibt es keine Kirche, da gibt es keine Gruppe von Christen, mit denen man regelmäßig zusammenkommen kann, sondern in einer Umgebung der Abgötterei. Da hört Abraham Gott zu sich reden. Und er vertraut ihm. Und das, was er tut und was hier aufgezählt wird, was erzählt wird, das, was Abraham angerechnet ist, ist ja das Vertrauen. Er hat nichts Tolles getan, wo wir sagen würden, das ist ja vorbildlich, außer, dass er vertraut hat, wenn man das als Tat nehmen kann. Und Vertrauen heißt eben auch, dass er dann gehandelt hat. Und zwar, das Handeln ist ja ein Hinweis, ein Beweis für das Vertrauen. Eben wenn ich beispielsweise zu meiner Frau sage, sagen wir beim Autofahren, sie kann nicht Autofahren, also das liegt jetzt nicht daran, weil sie meine Frau ist, sondern es liegt daran, weil sie keinen Führerschein hat, aber nehmen wir einmal an, sie hätte einen Führerschein und ich setze mich daneben sie und sage, ich vertraue dir, dass du gut fährst. Und dann jeden Moment sage ich, oh, pass auf, und da, nein, jetzt musst du aber bremsen und jetzt musst du das machen. Ist das dann Vertrauen, was ich meiner Frau gegenüber habe beim Autofahren? Eigentlich ist das doch kein Vertrauen. Dann kann ich zwar sagen, ich vertraue dir, aber in Wirklichkeit tue ich es nicht. Und genauso ist es hier ja bei Abraham. Er sagt, Gott, ich vertraue dir, aber er bleibt eben nicht da in Haran sitzen, sondern er zieht tatsächlich los. Und das ist das erste Beispiel, was uns gegeben wird aus dem Leben Abrahams, wo wir sehen können, das ganz Besondere, was Abraham tut, sind hier nicht die Werke, sondern ist der Glaube, ist das Vertrauen, was Abraham Gott gegenüber hat. In Vers 14 aus dem vierten Kapitel, ich springe wieder zurück zum Römerbrief, da lesen wir dann, wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Hier in diesem einen Satz, da weist Paulus darauf hin, worum es sich im ganzen Römerbrief dreht, was er nämlich hier argumentieren will und wo der entscheidende Punkt ist. Ich lese nochmal. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Wenn diejenigen, die sich nach dem Gesetz richten und nach dem Gesetz versuchen, gerecht zu werden, die Erben Gottes sind, in der Herrlichkeit Gottes einmal sein werden, dann ist der Glaube zunichte gemacht worden. Dann ist es überflüssig, Gott zu vertrauen und Gott zu glauben. Dann kommt es nur darauf an, möglichst kein Gebot Gottes zu übertreten. Und dann ist die Verheißung, die Gott gegeben hat, und ja ein etwas auch schon die Verheißung, die wir nämlich hier im 12. Kapitel der Genesis, des ersten Buch Moses gelesen haben, ist hinfällig, wo nämlich geschrieben steht, dass Gott durch den Abraham alle Völker, alle Nationen segnen will. Wie denn das? Die wissen doch gar nichts von den Geboten Gottes. Die können dem doch gar nicht gehorsam sein. Dann wären doch nur die Juden diejenigen, die voll den Willen Gottes erfasst haben und sich danach richten können. Wenn das tatsächlich nur auf die Werke darauf ankommt. Und da will Paulus hier sagen, gerade dieser Hinweis, der Hinweis, dass durch Abraham alle Völker gesegnet werden, ist ein Hinweis darauf, dass es eben nicht nur um die Erfüllung der Werke geht. Die Verse, die ich jetzt auslasse, da setzt Paulus sich auseinander mit der Beschneidung. Wir wissen ja, die Beschneidung der männlichen Juden war ein Zeichen, dass sie zum Bundesvolk gehörten. Und die Juden zur Zeit Jesu hatten das sogar als Merkmal genommen, hatten gesagt, wenn einer als Jude geboren ist und wurde nicht beschnitten, dann ist er kein Jude. Also so radikal war das ein Merkmal, der gehört zum Volk Israel oder nicht. Und dann versucht Paulus sich hier auseinanderzusetzen und nachzudenken. Ich fasse das Ganze etwas zusammen. Versucht nachzudenken, wie ist das mit der Beschneidung? Werde ich tatsächlich Mitglied des Volkes Gottes durch die Beschneidung? Oder bin ich Mitglied des Volkes Gottes und die Beschneidung ist nur ein Zeichen dafür? Und dann versucht er das wieder an der Geschichte Abrahams festzumachen und zu fragen, wann hat denn Gott Abraham kennengelernt? Wann hat Abraham Gott kennengelernt? Wann war er denn Gott gehorsam? Wann hat er denn an Gott geglaubt? Bevor er beschnitten wurde oder nachdem er beschnitten wurde? Vorher schon. Und dann sagt Paulus hier, wenn das bei Abraham schon der Fall ist, dann geht das doch direkt auch für uns. Wenn eben Abraham schon gerecht war, schon geglaubt hat, schon Gott vertraut hat, bevor er beschnitten wurde, dann sehen wir doch daran, die Beschneidung ist nur ein äußerliches Zeichen. Und es kommt jetzt nicht darauf an, dass das Zeichen stimmt, sondern dass eben der Glaube, das Vertrauen Gott gegenüber da ist. Das ist der wesentliche Punkt, sagt er. Und dann wirft er den Juden vor und sagt, wenn ihr beschnitten seid, heißt das noch lange nicht, dass ihr Kinder Gottes seid, sondern Kinder Gottes sind diejenigen, die Gott vertrauen und glauben. Und dann können sie am Herzen beschnitten sein, wie er das auch in anderem Zusammenhang noch sagt. Und da sagt er, da können auch die Heiden, da können auch die Nationen, die Völker, die können die wahren Kinder Gottes sein, wenn sie eben am Herzen beschnitten sind, wenn sie innerlich Gott vertrauen. Und diejenigen, die äußerlich dazu gehören, müssen nicht unbedingt die Erben dieser Verheißung sein. Denn Erben, da geht es ja um die Erben der Verheißung Abrahams, die wir eben gerade in Vers 14 gelesen haben. Also hier der Unterschied, wer ist wirklich Kind Gottes? Derjenige, der beschnitten ist, äußerlich dazu gehört oder der innerlich glaubt. Und ein bisschen haben wir das ja auch heute. Da ist in den großen Volkskirchen zumindest die Taufe scheinbar das Zeichen. Derjenige, der als Kind getauft wurde, der ist Mitglied der Kirche und der kann sich recht sicher sein, von Gott angenommen zu werden. So ähnlich ist das im Kopf vieler Menschen, mit denen ich an der Haustür gesprochen habe und auf der Straße. Und das ist ja etwas ganz Ähnliches. Da versuchen wir doch mal zu schauen, was Paulus dort sagt. Paulus sagt im Grunde genommen, die Taufe, die spielt gar keine Rolle dabei. Nicht durch die Taufe erwerben wir uns ein Anrecht, zu Gott zu kommen, sondern die Taufe, so wie die Beschneidung für das Volk Israel, ist die Taufe ja, wir könnten sagen, ein Zeichen für die Christen. Aber nicht die Taufe ist das Wesentliche, was uns errettet, sondern der Glaube, der vor der Taufe da ist, der Glaube, für den die Taufe ja nur ein Zeichen ist. Nicht durch das Wasser, mit dem wir besprengt werden oder in dem wir untergetaucht werden, werden wir errettet. Nein, sondern durch das Vertrauen, durch den Glauben, den wir Gott entgegenbringen, aufgrund seiner Versprechens und aufgrund seiner Verheißung. Wir lesen ein Stückchen weiter in Vers 17. Da führt Paulus das noch etwas aus. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, Vers 18, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch den Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war voll Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch würde zu tun vermögen. Darum ist ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Soweit dazu. Wir wollen die Verse etwas genauer anschauen und wir haben erst einmal die Verheißung. Abraham soll Vater vieler Nationen sein. Und Nationen ist gerade das, was in den Ohren der Juden sich so anhörte wie, das sind die Hunde, das sind die, mit denen man nichts zu tun haben soll, das sind die, von denen man sich distanzieren soll. Denn es wurde immer unterschieden, die Juden und die Nationen, die Heiden, die Griechen, die Barbaren, eben die, die nichts von Gott wissen. Und diesen Stolz, den greift hier Paulus an und sagt, ja, da hat doch Gott schon dem Abraham gesagt, er soll nicht nur Vater Israels werden, sondern er soll Vater der Nationen genannt werden und werden. Dieser Abraham glaubte Gott, dass er die Toten lebendig machen würde und das Nichtsein den Seiende ruft. Und da bezieht er sich ja zuerst auf die Nachkommenschaft. Abraham, 100 Jahre alt, seine Frau, 90 Jahre alt. Nun, ich weiß nicht, einige sind hier schon fast in diesem Alter, ob sie sich jetzt vorstellen könnten, ein Kind zu gebären. Ich denke, die meisten würden uns sagen, medizinisch unmöglich, ich bin körperlich gar nicht mehr in der Lage dazu. Und genau das Gleiche hat sich auch die Sarah gedacht, die dann anfängt zu lachen, nicht? Wo dann die Engel das verheißen, die das gar nicht glauben will. Aber Abraham hält daran fest und sagt, wenn Gott das gesagt hat, auch wenn das menschlich unmöglich ist, ich vertraue, dass das Gott erfüllen wird. Und das ist ja tatsächlich so. Da ist nun keine Nachkommenschaft. Wo ist das Volk? Wo sind die Söhne? Und dann macht Gott aus dem Nichtseienden, aus dem, was nicht da ist, ruft er das Leben hervor, lässt den Isaak geboren werden. Und dann ist es ja sogar so, er soll hingerichtet werden. Er ist fast tot, der Isaak, als Abraham ihn opfern soll. Und jetzt wird ihm das Leben nochmal neu geschenkt, als Gott zu Abraham spricht und sagt, ich wollte ja nur prüfen, ob du mir ganz vertraust. Und dann wieder das eben ins Leben rufen von dem Nichtsein, von dem Tod. Ja? Ja, ja. Ich lasse das jetzt einmal weg. Wir könnten sicherlich, wenn wir noch mehr in das Leben von Abraham hineinschauen, auch sehen, dass Abraham eben gerade nicht immer nach seinen Werken gerechtfertigt gewesen ist. Auch da, wo er die Sarah für seine Schwester ausgegeben hat, offen gelogen hat, nicht? Es sind da einige Punkte, wo wir sagen können, nach seinen Werken, da hätte eigentlich Gott sagen müssen von Abraham, auch verloren, auch verurteilt, nicht? Und das ist ja ein Zeichen, aber trotzdem, er hat versagt, hat es dann aber gemerkt und hat Gott trotzdem weiter vertraut, nicht? Und hier diese Verse sagen aber noch ein bisschen mehr, wenn wir nämlich jetzt hören, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ins Dasein ruft. Woran denken wir denn da noch, wenn Paulus da schreibt? Ganz genau. Und zwar an den Tod und die Auferstehung Jesu, nicht? Denn auch Jesus war ja tot und wurde von Gott wieder ins Leben zurückgerufen. Und dann schreibt Paulus eben, dass genauso wie Jesus gestorben ist und auferstanden ist, so werden wir, sterben wir mit ihm und werden mit ihm auferstehen. Also daran müssen wir auch noch denken, wenn wir diese Verse lesen. Ja, wir nehmen das einmal aus Vers 19, sehen wir noch diese Gegenüberstellung, möchte ich doch noch mal einen Wert darauf legen. Und er wurde nicht schwach im Glauben und er sah seinen eigenen erstorbenen Leib. Er hatte ganz klar realisiert, er hatte sich nichts vorgemacht. Er hatte sich auch nichts eingebildet. hat gesagt, wenn ich nun stark genug mir das selbst vorstelle, eben Glauben ist ja keine Selbstsuggestion. Das ist ja nicht, wenn ich stark genug daran glaube, dann wird sich das schon einstellen. Nein, nein, darum geht es nicht, sondern Vertrauen ist etwas ganz anderes. Das ist keine Einbildung. Und Abraham hat sich auch nicht eingebildet. Nun, ich bin plötzlich wieder 20 und jetzt wird das alles klappen. Nein, er wusste, er ist 100 Jahre alt. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Aber er hat vertraut, irgendwie wird Gott das machen. Ich weiß nicht wie. Ich kann mir das auch nicht selbst dadurch fördern, indem ich möglichst stark mir das einbilde, sondern hier eben, er wurde nicht schwach im Glauben, heißt so viel wie, er hatte sich ganz Gott ausgeliefert. Da war kein Rückhalt mehr, sondern er hat darauf vertraut, dass es Gott möglich ist, auch wenn er nicht wusste, wie das sein sollte. Und weil es ihm dann zu lange gedauert hat und er nicht wusste, wie es läuft, hat er sich eben nicht. Und hinterher hat er aber gemerkt, dass es doch der falsche Weg war. Und da hat Gott es bestätigt, eben, dass es auch anders geht. Vers 20, und zweifelte nicht durch seinen Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Hier ganz kurz diese beiden Gegenüberstellungen, da sehen wir, da wird Abraham beschrieben, wie er geglaubt hat. Und wir lesen, er zweifelte nicht durch Unglauben. Und Unglauben heißt ja so viel wie Nichtvertrauen, auch wenn mal so eine Phase zwischendurch gewesen war. Also er hielt an diesem Vertrauen fest und an der Verheißung Gottes. Also hier sehen wir, darauf stützt sich dieser Glaube. Der Glaube stützt sich nicht auf irgendwelche eigenen Wünsche oder Vorstellungen, sondern er stützt sich darauf, dass Gott ein Versprechen gegeben hat, dass Gott eine Verheißung gegeben hat und Abraham daran festhalten konnte. Und dann sehen wir hier, da werden die beiden Worte zusammengenommen, Glaube und gestärkt durch Glaube. Wenn wir auf Gott vertrauen, wenn wir merken, dass wir uns ganz Gott ausliefern können, dann werden wir sehen, dass wir dadurch gestärkt werden. Weil wir werden nicht mehr, wenn ich das aus dem Anfang nehme, durch Unglauben und Zweifel zerfressen. Wenn ich mir immer unsicher bin, wird das jetzt klappen? Wie wird es morgen ausgehen? Was wird mir im nächsten Jahr passieren? Vielleicht werde ich da im Krankenhaus liegen oder gar nicht mehr leben. Dann werde ich in Angst ständig sein. Ich muss ständig irgendwie versuchen, mich abzusichern, wie das ja auch gerade in Deutschland und in der Schweiz. Ich glaube, es gibt nirgendwo so viele Versicherungen wie Deutschland und der Schweiz, nicht? Es gibt dann Fußballspieler, die ihre Füße und Beine versichern oder Models, die dann ihre Gesicht versichern. Oder eben alle möglichen Versicherungen gibt es da, weil die Leute in der Unsicherheit leben und nicht diese vertrauensvolle Hingabe an Gott kennen. Nicht wissen, was es heißt eben, sich ganz loslassen zu können. Zu wissen, Gott wird dafür sorgen. Und selbst wenn ich krank werde, und selbst wenn ich im Krankenhaus bin, und selbst wenn ich sterben werde, Gott ist da. Es passiert nichts, was an Gott vorbeigeht, ohne dass er es wüsste und gebilligt hätte. Und dieses Vertrauen, diese Hingabe, das hatte Abraham gehabt. Und deshalb wird gesagt, er wurde gestärkt im Glauben, weil er der Verheißung Gottes vertraut hatte. Und auf der anderen Seite, er hat eben nicht diesen ständigen Zweifel gehabt, nicht diesen Unglauben, der sein Leben unruhig macht und ihn innerlich kaputt macht. Ja, wir wollen in den letzten Minuten uns noch mit den Versen, Vers 25 möchte ich lesen und dann die ersten Verse aus dem 5. Kapitel uns vor Augen führen. Ich fange auf Vers 23 an. Kapitel 4, Vers 23. Einen Moment. Kapitel 4, Vers 23. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch um unseretwegen. Denn denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Das, was ich schon vorher kurz zusammengefasst habe, eben hier auch. Gott ruft aus dem Tod heraus, kann sogar wieder lebendig machen, diesen Jesus. Und weil wir das wissen, dann wissen wir auch, dass er unser Leben in der Hand hat und uns aus dem Tode herausrufen wird und uns wieder lebendig machen wird. Also hier diese Gegenüberstellung, diese Fortführung der Argumentation mit dem Abraham. Nun hat der Abraham geglaubt und wir sind ja schon langsam da zu dem zweiten Teil des Titels gekommen, den ich genannt habe, Abraham Vertrauen als Erfolgsrezept. Und ich denke, es ist tatsächlich so, es werden heute viele Dinge angeboten, wie wir erfolgreich sein können. Im Beruf, im Alltagsleben. Ich habe gerade letztens in der Buchhandlung ein Buch gesehen, Die Kunst, ein Egoist zu sein. Das war auch so ein Anleitungsbuch, wie man erfolgreich im Leben ist. Und der Mann wollte den Leuten Mut machen, denke nur möglichst an dich, denk gar nicht an die anderen Leute, dann wirst du erfolgreich sein. So etwas gibt es heute auch. Da sehen wir, das widerspricht natürlich dem, was wir in der Bibel lesen, total. Aber das ist die letzte Konsequenz, wenn ich für mein Glück verantwortlich bin, wenn ich alles in die Hand nehme und versuchen muss, das selbst aufzubauen. Aber bei Abraham sehen wir das Vertrauen Gott gegenüber. Und dann schauen wir mal, wo könnte denn der Erfolg liegen bei Abraham in seinem Leben? Nehmen wir mal ganz konkret, was haben wir in Erinnerung aus dem Leben Abrahams? Wo ist da der Erfolg seines Lebens mit Gott? Bestimmt auch das, Gott hat ihn gesegnet durch einen materiellen Reichtum, ganz sicher. Sie hatten hier vorne auch noch etwas gesagt, ja? Durch seinen Sohn, nicht? Ja. Da hat Gott in ganz besonderer Weise seine Stärke erwiesen, eben zu sich zu seinem Versprechen gestellt. Noch weiter, ja? Wo war er noch erfolgreich? Ja? Sehr wichtig, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das ist nämlich das, was Paulus uns auch gleich im Kapitel 5 sagt. Ja? 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 Auch da hat Gott ihn bewahrt, nicht? Doch, können wir sagen. Und er hat ihm auch ein hohes Alter geschenkt, also ganz irdisch kann man sagen, hat sich Gott zu ihm gestellt. Tatsächlich ist ein Volk daraus gekommen und obwohl Abraham schon lange tot war, Gott hat sich immer noch zu seinem Versprechen gestellt und bis heute bewahrt er sein Volk Israel, eben angefangen mit dem Glauben, den Abraham erwiesen hat. Da ist also eine ganze Menge. Und wenn wir mal rein menschlich noch sagen, kennen Sie irgendeinen anderen Menschen mit Namen, der zur Zeit Abrahams gelebt hat? Ja gut, Lot. Ich meine außerhalb der Bibel. Ne? Sehen Sie, da ist doch auch etwas, viele Menschen strengen sich heute an und sagen, ich will einmal berühmt werden. Ich habe mal jemanden erlebt, der hat gesagt, ich will Bundeskanzler werden. Ob er das wird, weiß ich nicht. Noch ist er nicht so weit. Aber es gibt viele Leute, die wollen sich einen Namen machen, wie wir das auch im ersten Buch Mose lesen, eben bei dem Turmbau zu Babel. Die wollen irgendwas Großes tun, damit sie in Erinnerung bleiben. Dann überlegen wir uns mal, ja, nennen Sie mir mal einen deutschen König, der vor 300 Jahren gelebt hat. Das ist schon schwierig, nicht? Vielleicht erinnern sich da manche so noch an die Frühzeit, ja, Preußen, Friedrich der Große und so etwas, nicht? Aber da sehen wir, wie schnell geht das Vergessen der Menschen darüber hinweg. Aber wenn wir in der Hand Gottes sind, wenn wir mit Gott zusammenleben, dann ist unser Leben von Bestand. Dann ist das, was wir vorher auch gelesen haben im Römerbrief, dann sind wir nicht diesem Verfaulenden, das, was wir da gelesen haben, der Vergänglichkeit anheimgegeben, sondern da ist die Ewigkeit, die in uns lebt und mit der wir weiterleben werden. Ich möchte einige Verse eben aus Vers 5 ansprechen, wo Paulus uns vor Augen führt, was haben wir denn davon, wenn wir im Leben mit dem Vertrauen auf Gott leben? Vers 5, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist das, was Sie gerade gesagt haben. Frieden mit Gott. Und das ist das Höchste, was der Mensch haben kann. Ich habe ja, als wir die erste oder zweite Stunde gehabt haben, das Wort Frieden etwas erklärt. Frieden heißt nicht nur Waffenstillstand, sondern Frieden heißt, genug zu haben, sich ganz zurücklehnen zu können, zu wissen, ja, da ist eine vertrauensvolle Beziehung. Alles zu haben, was ich brauche. Anita hatte einmal gesagt, nicht alles, was ich mir wünsche, aber alles, was ich brauche. Nicht? Das ist ein Unterschied dabei, dass wir auch darauf achten, aber hier Frieden mit Gott zu haben. Das ist ja auch das, was Billy Graham, ich denke, er hat ein Buch geschrieben, Frieden mit Gott, was viele gelesen haben, was vielen weitergeholfen hat. Billy Graham hat das hier herausgenommen. Das ist der zentrale Punkt, auf den es ankommt. Wir leben in einem Kriegszustand mit Gott, das steckt dahinter. Weil die Menschen, die selbstgerecht sein wollen, die hören nicht auf Gott. Wir haben vorher gelesen, wir haben gestern gelesen, die sind störrisch gegenüber Gott. Die verachten eigentlich seine Gnade, weil sie sagen, das brauche ich nicht. Mach du, was du willst, ich werde selbst gerecht. Das ist Kriegszustand mit Gott. Und hier lesen wir, derjenige, der auf Gott vertraut, der wird in Frieden mit Gott leben können. Dann lesen wir in Vers 2, durch den wir im Glauben auch Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir haben Zugang bekommen und dieses Zugang bekommen zur Gnade, da müssen wir uns wieder etwas zurückversetzen in die damalige Zeit. Heute gibt es ja nicht so viele Könige und Kaiser und diejenigen, die es noch gibt, die haben nicht viel zu sagen. Aber früher bedeutete Zugang zu bekommen, eine Audienz zu bekommen, eine Audienz vor dem König zu bekommen. Und wie bekam man so etwas? Ja, ganz genau. Da musste irgendjemand an dem Hof des Königs oder Kaisers sein, der einen kannte, irgendein Offizier oder ein Sohn des Königs oder ein Beamter oder sonst etwas, der sagte, also da ist einer, der will gerne mit dir sprechen. Denn wenn da irgendjemand kommt, warum soll der König den vorlassen? Und wer macht denn diese Fürsprache bei uns? Ganz genau, denn wir haben auch eine Audienz bei einem König, aber bei dem höchsten König, den es überhaupt geben kann. Bei dem König aller Könige, könnten wir sagen, und auch das Wort wird heute schon so oft gebraucht für andere Leute, nicht? Haben Sie das mal gehört? Da wird eben, da manche Leute bezeichnen sich selbst eben als König aller Könige. Zum Beispiel sagte man von dem Kaiser von Äthiopien eine Zeit lang einmal, er sei eben der König aller Könige. Aber da sehen wir, das trifft das nicht. Nein, König aller Könige ist Jesus Christus, bei dem, wie wir es uns nur vorstellen können, der der Schöpfer der Welt ist, der mit einem Wort, nicht mal mit einem Finger zeigt, die Welt vernichten könnte, wenn er es wollte und es auch einmal tun wird, wie er gesagt hat. Und bei dem haben wir eine Privataudienz. Zu dem können wir kommen und wir können sogar jeden Morgen zu ihm kommen. Jeden Morgen in seiner Gegenwart stehen und mit ihm sprechen und er hört uns zu. Er nimmt sich Zeit für uns. Und das ist das, was wir haben können, etwas, was wir haben können, durch diese, ja, durch das Vertrauen auf Gott, durch das Leben mit Gott, haben wir ein Recht bekommen, durch die Fürsprache Jesu haben wir ein Recht, die Möglichkeit bekommen, mit Gott ganz persönlich zu sprechen. Wir haben einen Zugang bekommen zu dem Herrn dieser Welt und dadurch auch zu seiner Gnade, wie wir das in Vers 2 lesen. Und dann können wir uns rühmen, aber wir rühmen uns nicht mehr eben, was wir selbst alles Gutes getan haben, so wie sich Abraham auch nicht gerühmt hat, was er für ein toller Mann war, sondern wir rühmen uns, wie hier steht, der Hoffnung und der Herrlichkeit Gottes. Nicht uns, sondern Gott verherrlichen wir und rühmen wir, wenn wir Gott kennengelernt haben und wissen, dass wir selbst nichts an unserer Errettung beitragen können. Vers 3, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und hier haben wir noch einige weitere Punkte, was unseren Erfolg im Leben ausmacht. Erfolg, wenn wir mit Gott im Vertrauen auf Gott leben. Das und selbst, was Menschen als die totale Niederlage betrachten, dass selbst dann, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn es uns schwer geht, wenn wir zusammengedrückt werden, ist das Wort ja Bedrängnis, Not. Das deutsche Wort Enge hat etwas damit zu tun, nicht? Wir werden in die Enge getrieben. Selbst in dieser Situation, da dient es uns noch zum Vorteil, sagt Paulus hier. Da, wo andere Menschen sagen, das ist doch die größte Niederlage, da sagt Paulus, wenn wir im Vertrauen auf Gott leben, wie wir das ja auch kennen, denen, die auf Gott, an Gott glauben, wenn ich das mal so sage, denen, die Gott kennen, werden alle Dinge zum Besten dienen. Dienen alle Dinge zum Besten, nicht? So wie wir das an anderer Stelle lesen. Hier, die Bedrängnis bringt uns noch weiter, weil wir wissen, Gott steht dahinter. Das kommt nicht willkürlich und zufällig. Und weil wir durch die Bedrängnis wachsen und Gott ähnlicher werden können, Jesus ähnlicher werden können, mit Gott etwas erfahren und erleben können. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber ich habe in meinem Leben oft in Situationen, in denen es schwer gelaufen ist, in denen ich Angst gehabt habe, in denen ich nicht wusste, wie es weitergeht, ganz besonders das Eingreifen in die Nähe Gottes gespürt. Wo ich im Nachhinein sagen kann, ich hätte zwar gerne auf die Bedrängnis, auf die Schwierigkeiten verzichtet, aber nicht gerne auf das Erleben des Trostes und der Nähe Gottes. Ich erinnere mich, das einzige Mal, wo ich in meinem Studium bei einer Prüfung durchgefallen bin. Das war bei der Griechischprüfung, meiner ersten Griechischprüfung, weil mich hatten die anderen Sachen des Studiums schon alle so interessiert und da hatte ich viel mehr Zeit da hinein investiert und nicht genügend Zeit gelernt, muss ich sagen dabei. Dann kam die Prüfung und ich hatte gehofft, na, es genügt wohl doch noch und dann durchgefallen. Und erst einmal war ich dort erschreckt, denn sowas ist mir noch nie passiert. Ich bin vorher noch nie in einer Prüfung durchgefallen, das war ein Schock erst einmal. Und hinterher, ich weiß nicht, wie es gekommen ist, ich saß dann wieder eben in meinem Zimmer in Basel und hatte überlegt, ja, was ist das? Und plötzlich habe ich gemerkt, innerlich, ich kann mich freuen, trotz der durchgefallenen Prüfung. Ich habe mir auch keine Sorgen machen müssen, wie es weitergeht, sondern innerlich wusste ich irgendwie, das ist doch von Gott. Und ich habe gemerkt, später habe ich es gebraucht, eben um andere Studenten verstehen zu können, denen es nämlich schwerer fällt beim Lernen. Für die hatte ich vorher gar keine, ich habe die gar nicht verstanden. Ich habe gedacht, das Lernen macht doch Spaß und das geht doch leicht und das geht doch gut. Und erst dadurch, dass ich selbst mal gemerkt habe, wie es ist, wenn man da durchfällt, habe ich die verstehen können und habe auch gemerkt, wie schwer, wie viel sie dafür einsetzen müssen. Da habe ich gemerkt, Gott hat mich weitergebracht, hat mir geholfen, auch da, wo es unangenehm gewesen war. Als ein Beispiel unter vielen anderen, die Sie sicherlich auch anführen könnten. Das Ausharren in der Bedrängnis, auch wenn sie längere Zeit braucht, wirkt Bewährung und Bewährung wirkt die Hoffnung. Wenn wir mit Gott leben und wenn wir in Schwierigkeiten kommen und dort ausharren, dann wächst die Hoffnung darauf, dass Gott uns erlösen wird, die Hoffnung darauf, dass es einmal bei Gott anders sein wird und die Hoffnung, das feste Vertrauen darauf, dass Gott trotzdem noch alles in der Hand hat. Und durch den Heiligen Geist, den Gott in uns hineingibt, da haben wir ein innerlich verändertes Leben. Wir erfahren die Liebe Gottes. Wir werden getröstet, denn Jesus nennt es ja auch mal, ich werde euch den Tröster senden. Gerade hier, wo Paulus von Bedrängnis spricht, der wird uns trösten, der wird bei uns sein, der wird unseren Glauben stärken. Wir müssen den nicht produzieren, sondern wir können darauf vertrauen, der Heilige Geist wird auch den Glauben in uns erhalten und uns kräftigen. Ich fasse zusammen. Wir haben Abraham gesehen, der auf Gott vertraut hat. Nicht seine Werke haben ihn errettet, sondern dass er Gott vertraut hat, als er aus Haran weggerufen wurde, als er ihm sein Sohn verheißen war, obwohl er schon über 100-jährig gewesen ist. Und dann haben wir gesehen, dass es von die Auswirkungen gegeben hat, eben, wie ich es genannt habe, ein Erfolgsrezept. Er war innerlich gestärkt. Er konnte auf Gott vertrauen, selbst in schwierigen Situationen, weil er sich nicht dem Zweifel und dem inneren, ihn zerfressenden Unglauben ergeben hat. Er hat innerlich die Gewissheit bekommen durch den Heiligen Geist, dass das, was Gott ihm versprochen hat, auch stimmt. Darüber hinaus hat er Frieden mit Gott bekommen. Das Höchste, was wir haben können. Der Friede, der die Welt umfasst und der auch uns mit hineinnehmen will in die Gegenwart Gottes. Wir haben die Möglichkeit, ständig in Verbindung mit Gott zu stehen und zu treten. Gott hört uns zu und Gott erfüllt das, was wir brauchen und hält uns an der Hand. Er hat eine Audienz bei Gott erfahren. Er hat Gnade bekommen und muss nicht ständig in dem Krampf leben. Bin ich nun genug vor Gott? Muss ich jetzt noch etwas tun oder genügt es? Wir sind nicht allein in unserer Bedrängnis. Und wenn wir in Bedrängnis sind, wenn es uns schlecht geht, dann wissen wir, auch Gott hat seine Hand darüber und er steht an unserer Seite. Wir beten.